Kinderding.
Eine Recherchereise zu den seltsamen Verhaltensweisen unserer Kinder.
Wir teilen in kurzen Snackable-Episoden Erfahrungen aus unserem Familienalltag und erklären euch, gemeinsam mit ExpertInnen, die wundersamen Verhaltensweisen eurer und unserer Kiddos.
Hier gibt es keine Bewertungen, Belehrungen oder Ratschläge. Hier gibt es Real Talk, echte Erfahrungen und Hintergründe.
Chris!
Frieda!
Ah, wie schön, dich wiederzusehen!
Wir haben uns lange nicht gehört.
So ist es. Hattest du einen schönen Sommer?
Wunderbarer Sommer,
ja.
Haben den genossen, war ganz tolles Wetter und freue mich aber auch jetzt wieder hier bei dir zu sein.
Ich freue mich auch, wir gehen in die zweite Staffel von Kinderding, wer hätte das gedacht?
Juhu!
Ich glaube, dass unsere Producerin Konstanze das gedacht hat von Anfang an, aber, aber ich freue mich wie irre und wir haben heute natürlich auch wieder ein tolles Thema und eine tolle Expertin. So. Ich mal dir mal ein Bild, okay, aus Wörtern,
okay.
Das du dir ja bitte vor deinen Augen hervorrufst. Und du sagst mir dann später, wie realitätsnah das ist.
Mhm.
Also wir sind alle zusammen auf dem Spielplatz. Deine Monster, meine Motte, die Kinder spielen glücklich, sie toben, sie necken sich. Sie spielen miteinander, aber auch mit anderen Kindern anderer Eltern. Sie jubeln, sie jauchzen, die Vögel zwitschern, die Sonne bricht durch die Baumkronen. Wir beide sitzen auf einer Bank, wir trinken einen heißen Cappuccino. Wir lesen beide ein Buch, ab und an blicken wir auf, um nach den Kindern zu schauen. Wir plaudern ein wenig und genießen diesen warmen Sommervormittag. Und wie sind deine Gedanken dazu?
Den warmen Sommervormittag und die Stille und die Freude.
Den puren Frieden.
Den puren Frieden.
Gerne.
Ich mag kein Cappuccino, sorry.
Kaffee? Okay, also erst einmal, Thema verfehlt, Chris. Ich weiß es nicht, dass das jetzt dein Feedback zu diesem wunderschönen Szenario ist. Du magst kein Cappuccino. Ja, okay, was ist dann? Tasse Tee?
Nehme ich. Oder vielleicht auf dem Spielplatz dann doch ein Bierchen oder einen kurzen.
Ach, so einer bist du. Alles klar. Ich glaube, wir sollten mal öfter auf den Spielplatz gehen, du und ich.
Ich bin ja nicht mehr ganz so regelmäßig auf dem Spielplatz, ist aber ich höre daraus, dass dieses Bild, was du da angemalt hast, nicht ganz realistisch ist.
Das war die Idee und ich glaube auch, alle HörerInnen da draußen, die noch Kids haben, die auf Spielplätze gehen, haben spöttisch aufgelacht. Denn Hand aufs Herz, meist sieht der Spielplatzbesuch mit den Kiddas doch wirklich ganz anders aus.
Bin ich mal gespannt, was du erzählst. Und damit ganz herzlich willkommen zu Kinderding, dem Podcast, in dem wir über die schrägsten und lustigsten Eigenheiten unserer Kinder sprechen. Heute sprechen wir über das Thema Spielplatz-Inferno. Und warum es zum Himmel eigentlich so anstrengend ist, mit den lieben Kleinen zum Spielplatz zu gehen und was das Ganze mit Parent-Shaming zu tun hat.
Ganz genau. Und dazu noch der kleine Disclaimer. Wir sind beide keine ExpertInnen, sondern teilen einfach nur unsere Erfahrungen und Erlebnisse als Eltern hier in diesem Podcast. Und wenn es um Ratschläge und insbesondere Fachwissen geht, dann verlassen wir uns auf unsere ExpertInnen, die uns Folge für Folge mit ihrem Know-how unterstützen. Heute haben wir eine ganz tolle Frau bei uns im Podcast, die uns einen ganz besonderen Twist zum Thema Spielplatz Inferno geben wird. Das ist aber nur ein kleiner Cliffhanger hier von uns, kleiner dramatischer Spannungsbogen, den wir hier aufbauen. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, bleibt also dran. So, und wer mich noch nicht kennt, ich bin Frieda, ich bin stolze Mama einer kleinen, bezaubernden Zweijährigen, genannt die Motte.
Und ich bin Chris, ich bin auch Papa von vier Monstern in einer Patchwork-Familie. Und eigentlich sind doch Spielplätze super, oder?
Ich finde es recht ironisch, ja fast schon zynisch, dass du das so sagst. Also ja, na klar, also der Grundgedanke von Spielplätzen ist natürlich prima. Kinder können sich austoben, aber die Realität sieht doch irgendwie doch ganz anders aus. Also ich finde, an schlechten Tagen entpuppt sich so ein Spielplatz als wahrgewordener Eltern-Albtraum. Es geht also schon mal beim Anziehen los, ja. Also es gibt Tage, an denen die Motte natürlich keinen Bock hat, aber wir wissen gleichermaßen, die muss sich halt mal bewegen und dann, weiß ich nicht, Gummistiefel anziehen oder, und sei es nur die Sandalen, die Jacke anziehen, den Pullover mitnehmen, die Sonnencreme oder den Sonnenhut aufsetzen. Also ganz egal, zu welcher Jahreszeit, das geht schon. Ich komme da schon richtig in Spitzen. Dann gehen wir auf den Spielplatz, müssen natürlich noch die Apfelschnitzen mit einpacken oder die Banane, die dann doch keiner isst. Stattdessen blicken die Kinder dann immer neidisch auf das Essen der anderen Kinder, was die Eltern da mitgebracht haben. Also ganz egal, ob ich Gurke, Apfel, irgendwelche Fruchtriegel, Quetschis anbiete, die Motte hat immer Bock auf das andere von den anderen Kindern. Und nie werden meine Apfelschnitzen gegessen, was auch ein bisschen bedauerlich ist. Wenigstens komme ich so zu meinem Vitaminhaushalt. Ja, dann natürlich die Hälfte zu Hause vergessen, ist auch ein Klassiker, ja, oder nicht das richtige Sandspielzeug mitgenommen oder die falschen Förmchen, also direkt emotionale Kernschmelze auf dem Spielplatz. Dann ist die Schaukel besetzt und zwar gefühlt stundenlang, ja, und dann möchte die Motte natürlich nicht rutschen, nicht klettern, nein,
sondern nur schaukeln.
Ja. Und man stellt sich das ja so schön vor, dass man irgendwie eine gute Tasse Kaffee dabei hat und ja, vielleicht die Möglichkeit hat, entweder Social Media Doomscrolling zu betreiben oder mal ein paar Seiten Buch zu lesen. Aber tatsächlich ist es zumindest bis zu einem gewissen Alter so, dass du die ganze Zeit nur deinem Kind hinterher rennst. Oder du musst es die ganze Zeit im Auge behalten. Ja, also ganz grundsätzlich ist man eigentlich selbst die ganze Zeit nur in Bewegung und macht sein eigenes Workout auf dem Spielplatz. Das ist einfach massiv anstrengend. Also ich hatte persönlich noch nie so richtig Spaß auf dem Spielplatz.
Interesting, also okay, ich merke, du bist großer Spielplatz-Fan.
Ich mach's natürlich trotzdem, ja, ich gehe mit Motte hin, aber...
Also ich muss an der Stelle vielleicht doch einmal eine Lanze brechen für die Spielplätze dieser Welt. Vielleicht waren meine Erfahrungen auch tatsächlich ein bisschen andere. Wir sind damals in neuen Kiez gezogen, Kinder gehen in die Kita und ich fand das einfach die mega Gelegenheit, neue Freunde zu finden, andere Menschen kennenzulernen, die dann auch Eltern sind, Kinder im gleichen Alter haben. Und wir haben damals echt, ja, viele neue Freundschaften damals geschlossen und war so irgendwie immer dieses nach der Kita, auf welchen Spieli gehen wir? Und dann wurde in der Elternschaft entschieden, welcher Spieli ist heute im Kiez dran? Dann sind wir gemeinsam dahin. Dann haben vielleicht manche Eltern noch dann die Betreuung deines Kindes übernommen, sodass du noch kurz mal zum Edeka laufen konntest. Es war malerisch. Es war so ein bisschen auch, weiß ich nicht, so das Tinder damals, da hat man sich halt kennengelernt. Lol,
das Kindertinder
auf dem Spielplatz. Der beste Weg, um Single Moms kennenzulernen.
In welche Ecke geht denn dieses Gespräch jetzt?
Ja, okay. Ich hab ja tatsächlich meine Partnerin auf dem Spielplatz kennengelernt.
Nein.
Deswegen habe ich da, glaube ich, auch so eine ganz andere emotionale Bindung.
Aber echt?
Zu einem Spielplatz.
Oh nein.
Und ich habe tatsächlich, bei mir kam dann auch irgendwann die Phase, als die Schulzeit losging, dass ich angefangen habe, Spielplätze zu vermissen.
Okay, also.
Wo ich dann dachte, mir fehlt dieser Austausch mit den anderen Eltern.
Das weiß ich ja gar nicht, dass du das so anders siehst. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir wären jetzt hier richtig schön reingerandet in diese Podcast-Episode.
Nee, ich hatte wirklich das Gefühl, ich musste dir jetzt komplett widersprechen. Aber ich kenne natürlich auch die Tücken der Spielplatzwelt.
Also
und die möchte ich natürlich an der Stelle auch sharen.
Ja, ich fühle mich fürchterlich.
Bei dem, du hast es vorhin gesagt, Schaukel besetzen, da habe ich natürlich auch ein paar Erfahrungen. Ne? Die Eltern, die dann 2 Stunden auf dieser Schaukel bleiben mit ihren Kiddies und frech, irgendwie oder? Nicht realisieren, dass dann noch 4 andere Kinder vielleicht warten und schaukeln wollen. Und dann ist, weiß ich nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber jeder Spielplatz in Deutschland oder zumindest in Berlin hat gefühlt auch mindestens immer eine Todesfalle.
Mindestens.
Ja, das ist immer dann irgendwie der kleine Schaufelbagger, der da irgendwie falsch aufgestellt wurde oder das Gerüst, wo dann irgendwie die Absperrung fehlt und die Kinder runterfallen. Und das, ich kenne niemanden, der tatsächlich auf dem Spielplatz noch nicht irgendwie einen schwerwiegenden Unfall hatte.
Oh, hör mal auf.
Ja.
Klopf auf Holz. Ist bei mir also, noch nicht passiert.
Genau,
also, dass ich einen Unfall hatte,
vorsichtig. Und dann, ein bisschen eklig, ja, aber es ist, Spielplätze sind auch nicht immer die saubersten Orte in der Stadt. Das ist zum Glück nicht mir selber passiert, das waren Freunde von uns, die waren für einen Termin irgendwo in einem anderen Teil der Stadt, alle schick angezogen, mussten dahin, hatten noch eine Viertelstunde, sind auf den Spielplatz gesprungen, die 2 Kinder, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich so 3 und 5 damals, gehen in dieses Kletterhäuschen, kommen wieder raus und sind von oben bis unten bedeckt mit Scheiße.
Oh.
Und es waren keine tierischen Exkremente.
Oh nein!
Vielleicht müssen wir das rausschneiden.
Nein, aber
das ist wirklich,
lassen wir sowas von drin.
Das ist
Reality-Check, Berliner Spielplätze. Das ist einfach Endgegner, ey. Ja, ich glaube auch, ich muss kurz Embryonalhaltung einnehmen und mich in der Ecke schieben.
Stell dir vor, ne, beide Kinder versaut, du hast einen Termin in der Viertelstunde, du bist mitten in der Stadt, du hast vielleicht irgendwie ein paar... wie heißen die, diese frische Tücher dabei?
Oh Gott, diese
vielleicht noch so halbe Flasche mit Wasser.
Ja.
And that's it. Oh, und das sind natürlich dann die Sachen, die nicht so schön sind. Spielplatzentfernung.
Ich finde es erstmal richtig krass, dass du so ein Spielplatz-Konnoisseur bist und auch noch so wunderbare Erinnerungen damit verbindest, wie du da Freundschaften geschlossen hast, deine Liebe gefunden hast und so. Das Einzige, was ich auf Spielplätzen manchmal finde, ist eine leere Spritze und das ist echt traurig. Aber das, was du halt gerade gesagt hast, ne, dass Spielplätze nicht immer die saubersten sind, es kommt natürlich total auf den Kiez an, aber das ist schon typisch Berlin, glaube ich. Also die Spielplätze, ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, die ist da so in Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein gab, die waren schon auch sehr liebevoll teilweise gestaltet, wobei das mit der Todesfalle.
Das ist überall so.
Ich glaube, SpielplatzarchitektInnen sind auch so kleine Sadisten, die so eine kleine funny Todesfalle für die Kids oder die Eltern einbauen. Das macht eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Oder es gibt hier bei uns in Charlottenburg einen wirklich süßen Jim Knopf Spielplatz. Das Klettergerüst ist allerdings zu klein für Erwachsene. Also du holst dir wirklich schwere Rückenschäden, wenn du deiner 2,5-Jährigen hinterher klettern möchtest, was man ja manchmal muss so.
Damit. Weil die da halt nicht selber raus oder runterkommen.
Also sie kommt jetzt, die Feuerwehrstange kommt sie noch nicht alleine runter. Nee. Da frage ich mich dann auch, wer hat sich das denn ausgedacht? Wer hasst uns Eltern eigentlich so sehr? Und das ist auch noch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Gerade wenn die Kids so langsam in das Alter kommen, wo sie dann doch die Feuerwehrstange selber runterkommen, also wo man nicht so durch die Klettergerüste kreuchen und fleuchen muss als erwachsener Mensch, dann gibt es auf den Spielplatz für Eltern nichts zu tun. Wirklich nichts zu tun.
Du kannst dich doch unterhalten mit den
anderen
Eltern. Ja,
aber ich habe keine Elternfreunde hier im Kiez. Das heißt, ich sitze da alleine. Es
ist
sehr traurig.
Alle unterhalten sich und du sitzt so ein
bisschen abseits.
Ja, das
sind so Gangs, ja, genau. Ich finde nämlich auch andere Eltern sind ganz schön gemein manchmal. Ja, und ich sitze dann da alleine und höre Podcast, meistens unseren. Meistens nur meine Passagen. Die skippe ich immer.
Dankeschön.
Nein, aber ich sitze dann da alleine und starre einfach in die Unendlichkeit und hinterfrage all meine Lebensentscheidungen. Das ist etwa das, was ein Spielplatz bei mir hervorruft. Ich hätte wahnsinnig gerne hier direkt im Kiez in der Nachbarschaft Menschen, mit denen ich zusammen auf dem Spielplatz gehe. Es gibt eine wunderbare Mutter von einer Freundin von der Motte, aber das war's. Und weißt du, das, was du auch erzählt hast mit irgendwie ein Bierchen trinken auf der Bank, it's not happening in my life. Es ist einfach nur traurig.
Du weißt schon, dass du jetzt hier auch nicht mehr auf den Spielplatz gehen kannst, ne? Du hast dich jetzt so ein bisschen geoutet, ne? Es gibt eigentlich nur eine Mama hier auf dem Spielplatz, die in Ordnung ist, alle anderen gehen gar nicht. Ist ja schon so ein bisschen Parent-Shaming, was du hier...
Nein, ich möchte gar nicht andere Parents shamen. Ich möchte aber nur sagen, die sind halt alle schon in ihren Gruppen unterwegs. Ja, und da habe ich dann halt selber so ein bisschen diese Schulhofscheue. Damals, als man auf dem Schulhof alleine rumstand oder so und vielleicht noch nicht die Freundinnen da waren oder so. Ja. Kennt ihr genau dieses Gefühl? Das löst es bei mir auf. Ich traue mich nicht, auf andere Eltern zuzugehen und dann zu sagen, hallo, seid ihr auch hier? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn ich, ja, und ansonsten habe ich jetzt nicht so viele, meine Güte, das klingt so wahnsinnig traurig, das soll es nicht. Aber jetzt direkt hier im Kiez, um die Ecke, gibt es nicht so viele Menschen, mit denen ich regelmäßig auf den Spielplatz gehen kann. Und dann zeigt dir der Spielplatz eigentlich nur auf, wie einsam man ist.
Ach, Frieda, wir gehen mal zusammen auf den Spiel.
Kommst du mal mit, bitte?
Ich komme mal mit und dann stellen wir dich mal vor. Hast du denn noch was anderes erlebt aus Elternsicht, was so Richtung Parent-Shaming geht? Finde ich super spannend. Also dieses Klassische ist ja auch, dann wird geguckt, wer hat irgendwie dann den schönsten Kinderwagen und die schönsten Spielzeuge, die dann vielleicht auch noch geklaut werden. Was sind so andere Elterndinger auf dem Spielplatz?
Ja, also du hattest ja schon den Klassiker mit so ja, Eltern, die einfach nicht mitbekommen, dass andere Kids vielleicht auch schaukeln wollen. Ich glaube, das machen die jetzt nicht aus irgendeiner Bösartigkeit heraus, sondern weil sie einfach super dankbar sind, dass das Kind gerade vielleicht in Frieden vor sich her schaukelt, weißt du? Aber ich finde, ja, was ich gerade schon meine, so diese komische Schulhofscheue, die glaube ich, habe nicht nur ich, sondern ich glaube tatsächlich auch andere Eltern, die da jetzt alleine mal mit ihrem Kind unterwegs sind. Also man steht dann manchmal so unangenehm nebeneinander. Und es ist so, also neulich hat die Motte irgendwie mit einem anderen Kind gespielt und der Vater und ich standen so in Sicherheitsabstand zueinander. Hallo, hallo. Beide waren aber auch gerade, glaube ich, also ich war nicht so im Modus zu plaudern. Und ich wüsste auch, ich weiß auch tatsächlich nicht, was ich dann sagen soll, was nicht irgendwie mega nervy Smalltalky wirkt so. Ja. Das eine ist eben dieser Schulhofscham und diese etwas, wie soll ich sagen, verstockten Annäherungsversuche zwischen Eltern, wenn die Kinder miteinander spielen, man selber aber vielleicht gerade nicht so Bock auf Socializen hat. Das andere ist aber die krassere Form und ich finde, das findet schon auf Spielplätzen statt und das ist das Gefühl von anderen Eltern, verurteilt zu werden. Und ich habe mir darüber länger Gedanken gemacht, warum das so ist. Spielplätze, da kumuliert sich so ein bisschen im Freizeitgefüge der unterschiedliche Lifestyle der Eltern. Da ist das so richtig sichtbar, wie manche Eltern vielleicht ihre Kinder ernähren, andere wiederum, ob sie super aktiv mit ihren Kindern über Klettergerüste springen, die nächsten, die einfach mal versuchen, ein bisschen Me-Time zu haben, dann kommen welche am Wochenende, die super herausgeputzt sind, dann wiederum welche, die heute einfach nur mega abgekämpft sind und in einen Jogger auftreten und da kumulieren sich so unterschiedliche...
Ein kleiner Mikrokosmos.
Es ist... Spielplätze sind ein Mikrokosmos.
Und das habe ich auch gehört. Und dann kommt auf einmal die Mama mit dem Deluxe-Kinderwagen und dann fühlt man sich ganz schlecht. Ja. Oder wie du vorhin gesagt hast, dann hat jemand da das perfekte Picknick vorbereitet und man selber hat irgendwie nur ein Brezel aus dem Späti dabei und das Bier, an dem man nippt. Und ja, ich glaube, da kommt sehr viel zusammen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, auch dieses Parent-Shaming, was dann letztendlich, oder wie habe ich das zu verstehen?
Also ich glaube, dass dadurch, dass sehr unterschiedlich, weil es eben so ein Mikrokosmos ist und auch sehr unterschiedliche vielleicht Vorstellungen, Durchführungsarten des Elterndaseins sich dort so herauskristallisieren, gibt es halt eben auch ganz viel Fläche dafür, dass Parent-Shaming eben stattfinden kann, im Kleinen oder im Großen, in Form von Blicken oder vielleicht sogar in Kommentaren oder eben in so, wie soll man sagen, so passiv-aggressiven Gesprächen vielleicht, so, weißt du, also sehr unterschiedliche Arten von Verurteilung kann stattfinden, muss nicht, Leute, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit nur auf den Spielplätzen herumhaten, aber ich denke, es ist eine ganz gute Fläche, wo sowas eben präsent ist. Ich zumindest erlebe das relativ häufig.
Ja, habe ich tatsächlich auch schon gehört, viel im Freundeskreis. Ja, das hört sich ja so ein bisschen nach Aha-Moment an hier, würde ich fast sagen.
Du sagst es. Schön. Schöne Überleitung. Und damit kommen wir auch zum Aha. Hier dreht es sich heute um Parent-Shaming. Dieser Begriff ist auf Social Media sehr populär aktuell. Es bezeichnet also die Praxis, Eltern für ihre Entscheidungen und Handlungen im Zusammenhang mit der Erziehung ihrer Kinder zu kritisieren, zu verurteilen oder auch zu herabzusetzen. Dies kann sich in sehr verschiedenen Formen äußern. Zum Beispiel, und das passiert jetzt mir nicht so häufig, außer auf Social Media, offene Kritik, also direkt negative Kommentare oder Urteile über deine Erziehungsmethode beispielsweise, über deine Entscheidung, über dein Verhalten als Vater oder als Mutter.
Ja.
Dann gibt es eher so indirekte Kommentare. Mhm. Und da wird es, glaube ich, so ein bisschen interessant, auch weil das, glaube ich, im Alltag recht häufig stattfindet. Das sind dann mehr so slightly abfällige Bemerkungen oder so Vergleiche, die implizieren, dass die Mutter oder der Vater die Aufgabe nicht richtig macht oder dass das eine Kind besser ist als das andere beispielsweise. Dann ganz klassisch unerwünschte oder auch übergriffige Ratschläge, die verklausuliert sind als gut gemeinte Tipps oder Hinweise, die aber in Wirklichkeit eben so einen verurteilenden Charakter mit sich tragen. Oder, und das erlebe ich zum Beispiel eben recht häufig, Social-Media-Kritik. Ne? Also öffentliche Kritik oder Abwertung in den sozialen Netzwerken in Form von Kommentaren oder Nachrichten oder so. Parent-Shaming kann viele Aspekte des Elternseins betreffen. Bei Frauen ist es häufig das Stillen oder die Entscheidung nicht zu stillen. Ernährung des Kindes, Schlafgewohnheiten, Erziehungsmethoden, berufliche Entscheidungen und das allgemeine Verhalten der Eltern.
Ja.
Also wichtig ist, dass diese Kritik nicht auf solche Eltern abzielt, die das Wohl ihrer Kinder tatsächlich gefährden. Ja, weil das ist ja berechtigte Kritik jetzt, wenn wir über ernsthafte Kindwohl und dessen Gefährdung sprechen, sondern es ist Kritik, die sich auf den Großteil der Eltern bezieht, die täglich ihr Bestes geben und dabei oft selbst dann an sich zweifeln und sich überfordert fühlen. Mhm. Und dieses ständige Beurteilen von außen verstärkt eben die Selbstzweifel und auch die Schuldgefühle, was das Elternsein zusätzlich eben belasten kann.
Verständlich.
So. Ja. Anstatt eben Unterstützung und Verständnis zu erhalten, erleben viele Eltern das häufig. Manchmal auch oder ganz oft sogar von der älteren Generation, ne, was dann noch einmal zur Verstärkung der Unsicherheiten führt. Aber die Linie ist dünn, denn manchmal oder auch ganz oft sind Ratschläge von anderen Eltern ganz, ganz toll und auch hilfreich. Also ich hätte gerade in den ersten Monaten auch nicht ohne die gut gemeinten und auch gut erteilten Ratschläge mancher FreundInnen das so wuppen können. Es ist ja auch etwas, was helfen kann. Also das ist eben so ein bisschen die dünne Linie.
Wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen darauf an, von wem diese Ratschläge kommen, zu welchem Zeitpunkt und auch in welcher Form, wie das kommuniziert wird.
Ja. Genau. Wo liegt also die Grenze zwischen lieben und hilfreichen Ratschlägen und Parent-Shaming? Das haben wir unsere Expertin gefragt.
Katharina Pommer arbeitet als Familien- und Paartherapeutin und ist zudem eine fantastische Autorin. In ihrem Buch Stop Mom Shaming setzt sie sich mit dem oft tabuisierten Thema der überhöhten Erwartungen an Mütter und Eltern auseinander und fordert mehr gegenseitige Unterstützung. Mit ihrem Werk Das Kind in mir kann mich mal beleuchtet sie, wie unsere Kindheit unsere persönliche Entwicklung beeinflusst und wie wir unser eigenes Potenzial entfalten können.
Wir haben Katharina gefragt, ob sie schon einmal Mom- bzw. Parent-Shaming auf dem Spielplatz selbst erlebt hat.
Ja, Mom-Shaming auf dem Spielplatz ist ein häufiges Phänomen. Das kann sich in ganz verschiedenen Formen zeigen, wie zum Beispiel in kritischen Blicken oder Kommentaren über Erziehungsmethoden, das Verhalten der Kinder oder Entscheidungen der Eltern. Und oft sind es andere Eltern, die man vielleicht sogar kennt und dann ganz überrascht ist über diese kritischen Kommentare oder sogar ganz fremde Menschen, die solche Urteile fällen oder ihre Meinung äußern, ohne die gesamten Umstände oder Situationen zu kennen.
Und wir wollten wissen, warum Parent-Shaming eigentlich so schädlich ist.
Parent-Shaming ist schädlich, weil es das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen von Eltern untergräbt, weil es unnötig Druck erzeugt und es kann zu Stress, Schuldgefühlen und Angst führen, wenn Eltern ständig das Gefühl haben, beobachtet oder bewertet zu werden, kann es insgesamt auch die Freude am Elternsein mindern und sogar die Beziehung zu ihren Kindern belasten.
Dann haben wir sie gefragt, wie man sich vor Parent-Shaming selbst so ein bisschen schützen kann und ob sie da konkrete Tipps hat.
Also ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich selbst und die Kinder nicht vergleicht. Das ist eine große Herausforderung, weil im Prinzip jedes Elternteil und jedes Kind einzigartig ist und Vergleiche führen oft zu ganz unnötigem Druck und noch mehr Selbstzweifel. Nicht rechtfertigen. Also wenn du in dir ganz klar bist und sicher bist, diesen Selbstwert hast und weißt, ich bin eine tolle Mama, ich bin ein toller Papa, ich gebe jeden Tag mein Bestes und stelle eigenständig oder nur durch gefragte Ratschläge fest, wenn es was zu verändern gibt, dann hast du auch von der Haltung her, weißt du, ich muss mich jetzt nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich bin gut, so wie ich bin. Insofern ist es auch noch ein Tipp, das Selbstbewusstsein zu stärken, also wirklich auf die Fähigkeiten als Eltern zu vertrauen, auch auf deine Entscheidungen, die du triffst, die ihr als Familie trefft, zu vertrauen und natürlich Grenzen setzen. Mach wirklich ganz klar, dass unaufgeforderte Ratschläge oder Kritik nicht willkommen sind. Achte sehr gut auf deine Gesundheit. Als Mama von 5 Kindern kann ich das sagen, dass das wirklich ganz wichtig ist. Gönn dir auch regelmäßig Auszeiten von toxischen Umfeldern.
Und Katharina hat uns dann nochmal erklärt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Ratschlägen und Parent-Shaming.
Der Unterschied zwischen Ratschlägen und Shaming liegt im Ton und in der Intention, also in der Absicht. Ratschläge sind meist gut gemeint, also der Rat, nicht der Schlag, ja, und respektvoll formuliert und bitten Unterstützung an und basieren häufig im sozialen Umfeld auf eigenen Erfahrungen und sind selten wertend. Man berichtet über seine Erfahrungen und gibt Impulse. Shaming hingegen ist kritisch, abwertend und hat oft den Unterton, dass mein Gegenüber etwas falsch gemacht hat. Und dadurch kann das Gefühl vermittelt werden, dass man als Elternteil eben nicht kompetent ist oder sogar unzulänglich.
Wir haben uns vielleicht alle schon mal dabei erwischt, andere Eltern zu schämen. Deswegen haben wir Katharina gefragt, wie wir uns auch selbst davor schützen, nicht andere zu be- und verurteilen. Gerade auf solchen, in Anführungszeichen, Brennpunkten wie Spielplätzen.
Ja, das stimmt. Wir haben sicherlich auch ganz unbewusst, selbst wenn wir es uns vornehmen, hat jeder schon mal sich vermutlich gedacht, ma, wie benimmt sich dieses Kind oder wie haben die das erzogen oder wie gehen die eigentlich mit ihrem Kind um, ist ja schrecklich. Und dann fallen wir in so eine bewertende Schleife hinein. Aber es gibt das Shaming auch in Bezug auf uns selbst. Also wo wir uns selbst kritisieren und abwerten und so einen inneren Dialog führen, der sehr harsch ist. Und was können wir tun? Also Selbstreflexion ist ganz wichtig. Also dass wir erkennen, wann und warum wir andere oder uns selbst verurteilen. Manchmal ist es die eigene Unsicherheit oder gesellschaftliche Normen, die zu solchen Reaktionen führen. Manchmal ist es auch ein zu enges Korsett, vor allem beim Self-Shaming, wo wir merken, es braucht eine Veränderung. Also da sind diese kritischen Dialoge eine Einladung, neu über sich und die Elternschaft oder über sein Kind zu denken. Der zweite wichtige Punkt ist, entwickle Empathie, also Feinfühligkeit. Wir dürfen ruhig milder mit uns und auch mit anderen sein. Das gelingt, wenn wir uns in die Schuhe der anderen stellen, in die Lage des anderen Elternteils zu versetzen. Also mir persönlich hat das in den letzten 25 Jahren, in denen ich Mama bin, meine Älteste ist 25, meine jüngste Tochter ist 5 Jahre alt, geholfen. Wenn ich mir denke, mal schau, sie hat vielleicht einen ganz anstrengenden Tag gehabt oder der Papa hat gerade vielleicht ganz große Sorgen. Ich reiche eine Hand und frage an der Supermarktkasse, kann ich helfen? Ja, oder wenn ich sehe, die Eltern sind am Spielplatz ganz gestresst, sage ich, du bleib ruhig kurz sitzen, ich helfe dir kurz bei der Rutsche. Ist das in Ordnung für dich? Also auch immer rückversichern, ob das in Ordnung ist. Und da wirst du viel Freude bemerken am Gegenüber, viel Erleichterung und auch Erstaunen. Und das ist es meist, das mir sehr auffällt, also dieses Erstaunte, oh, man unterstützt sich doch. Miteinander statt gegeneinander. Und natürlich eine positive Kommunikation als Punkt 3. Also wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu kommentieren, sollte man es als unterstützenden Ratschlag formulieren und die abwertende Meinung für sich behalten. Eine Ausnahme gibt es natürlich, das muss ich dazu sagen, als Disclaimer sozusagen, wenn du bemerkst, dass hier wirklich Unrecht passiert oder Misshandlung oder Gewalt, ist es natürlich deine Pflicht als Elternteil einzugreifen und den Mund aufzumachen und professionelle Unterstützung sofort zu rufen.
Und dann hatte Katharina noch ganz tolle Insights zur letzten Folge.
Ja, ich habe die letzte Folge mit ganz viel Freude gehört. War ein sehr schönes Gespräch. Und da hatte ich eine Anmerkung oder eine Ergänzung. Und zwar war die Frage, warum gibt es Kinder, die wirklich, wenn sie noch vor allem jünger sind, eher zu Mama oder zu Papa tendieren? Vor allen Dingen, wenn es um Schlafengehen geht, wenn es um ich habe mich verletzt, ich habe mir wehgetan. Also um Ereignisse, wo es um Bindung geht. Und eine Antwort aus der Bindungsforschung, die jetzt seit 30, 40 Jahren aktiv forscht, ist, dass Kinder eine Bindungshierarchie haben. Das heißt, ein Kind hat an Platz 1 2, 3, 4, 5. Und das wird so belegt, dass es danach Ausschau hält, wer geht in Notsituationen am feinfühligsten mit mir um. Und Notsituationen, das hat viel mit Grundbedürfnissen zu tun, nach Viktor Frankl. Und Grundbedürfnisse sind beispielsweise, wer sorgt dafür, dass ich was zu essen habe. Und dann wird gefragt, na, wer macht das denn am feinfühligsten, am achtsamsten, am promptesten auch? Und danach wird die Bindungshierarchie ausgelegt. Und das kann die Großmutter, der Großvater sein, kann aber auch ein Au-pair sein, kann aber auch die Kita-Erzieherin sein, kann auch der Papa an Stelle Nummer 1 sein. Und da tauchte ja auch die Frage auf bei gleichgeschlechtlichen Paaren, das erklärt, dass es nichts mit dem Geschlecht oder zu tun hat, sondern ausschließlich mit der Art und Weise, wie interagiere ich in welchen Situationen mit meinem Kind. Und falls es noch kurz von Interesse ist, die Grundbedürfnisse sind noch weiter, also Sicherheit, auch Abwechslung, also wer bietet mir Abwechslung, ja, wer macht es spannend für mich, wer ermutigt mich auch raus ins Leben zu gehen, das ist die Erklärung für die Frage, dass Kinder, wenn sie ganz klein sind, oft sehr schutzbedürftig noch sind und viel kuscheln, wo der feinfühligere Aspekt des Kuschelns, der Geborgenheit angefragt wird, das kann Mama sein, muss aber nicht. Und später geht es in die Exploration, also in die Welt entdecken. Das kann der Vater sein, muss aber nicht. Ja, aber das sind diese gesellschaftlichen Rollenbilder, die wir uns dann eher zuschreiben und die wir auch dann eher noch erfüllen. Ja. Dann gibt es noch Liebe und Verbindung als Grundbedürfnis. Und Beitrag leisten, also wer gibt mir so ein gutes Selbstwertgefühl und lässt mich wissen, ich bin wichtig in dieser Welt, ja, ich darf hier sein, ich habe auch einen Anspruch da zu sein. Wer ermutigt mich auch dazu, diesen Sinn zu finden, meine Gaben auch weiterzuentwickeln und Wachstum, wer regt mich am feinfühligsten zum Wachstum an, wer motiviert mich? Und das ist die Antwort der Bindungstheorie mitgekoppelt meiner 20-jährigen Erfahrung als angewandte Psychologin und Mama.
Ja, krass, mega. Ich glaube, das muss man sich halt auch echt so vor Augen führen, ne? Welche weitreichenden Folgen das haben kann, wenn man andere Eltern in welcher Form auch immer beurteilt oder verurteilt, also welche Kreise sowas ziehen kann, was man vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat, denn ich, offen gestanden, ich glaube, wir kommen immer mal wieder in die Situation, auch andere Eltern zu bewerten. Und dann hat man nie so den Blick für die Situation der Menschen, was vielleicht gerade bei denen abgeht, so im Leben.
Ja.
Und es ist ein total wichtiger Reminder, auch für mich, dass ich da viel vorsichtiger und bedachter auch in meiner inneren Bewertung bin.
Ja. So. Nee, fand ich auch sehr spannend, nochmal von Katharina zu hören, wie wichtig es auch ist, milde mit anderen umzugehen und total empathisch zu sein und aber auch mit sich selber, weil Parent-Shaming auch auf sich selber bezogen sein kann.
Ja.
Und ja, dass es da natürlich auch das Schlimmste ist, seine eigenen Kinder, seine eigene Erziehung mit anderen zu vergleichen, weil jedes Kind dann am Ende des Tages individuell ist. Und ja,
und
super
genauso,
spannend.
Ne?
Und Eltern natürlich genauso. Und super spannend fand ich aber auch am Ende noch ihre Ergänzung zur letzten Folge.
Ja.
Zu Sebastian Tigges und unserem Thema mit Mama-Kind und Papa-Kind. Das war so ein kleiner Augenöffner nochmal an der Stelle, wie Kinder hier ein Beziehungsranking aufbauen für sich, wirklich von Platz 1 bis X, welche sich dann auch über die Zeit ändern kann und das grundsätzlich ganz unabhängig ist von Geschlechterrollen.
Ja, und es ist halt auch ein mega Kompliment, dass Katharina Pommer unsere Folgen hört. Wie cool ist das?
Da habe ich mich auch gefreut, das stimmt.
Shoutout geht raus. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge der Staffel 2 angekommen. Ein Glück geht's jetzt weiter. Ich habe schon so hart vermisst. Und ihr hoffentlich auch. Und damit möchte ich auch an euch aufrufen. Ihr könnt uns gerne schreiben und erzählen, was noch ein seltsames Kinderding ist, das wir hier mal besprechen sollten. Und ihr könnt mich erreichen, natürlich via Instagram auf @frieda.levin oder die Jungs und Mädels von Kinderling über @kinderling oder auch gern per Mail an podcast@kinderding.de.
Und lasst uns unbedingt eine Bewertung da, vergebt Sterne, hinterlasst einen Kommentar oder empfiehlt den Podcast weiter. Das hilft uns sehr. Ganz lieben Dank an der Stelle.
Danke euch und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Levin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.